Ready to Start, ein sehr gutes Motto für diese Episode des Travelholics, der Podcast für Touristiker, zu dem ich wieder ganz herzlich begrüße. Ja, nach all den Travelholics Advocalls, den Shortcasts mit Reisefragen, wir sind ja Mitte Juni mit der zweiten Staffel an den Start gegangen, gibt es nun wieder einen Digitalk, einen richtigen langen Podcast. Ich habe mich mit Erich Falkensteiner verabredet, einem großartigen Unternehmer, der sehr erfolgreich am Markt ist mit seinen Hotels, aber auch mit ein paar anderen Firmen. Den habe ich ins virtuelle Podcast-Studio eingeladen und es gab wieder ein Blind Date, denn wir hatten uns ja noch nie getroffen. Wir haben uns ganz hervorragend verstanden, trotz der etwas schwierigen Internetverbindung, was man auch manchmal hören wird, und hatten ein großartiges Gespräch zum Thema Unternehmergeist. Herzlich willkommen, mein Name ist Roman Borch und das ist Travelholics, der Podcast für Touristiker.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Guten Tag, Erich Falkensteiner, wo treffe ich dich denn gerade?
Du wirst lachen, ich bin auf Sardinien.
Du bist auf Sardinien?
Wir haben gestern das Hotel hier Capovoy eröffnet und ich habe dann die ganze Familie mitgenommen und bleibe dann hier 10 Tage da. Und sind schon gespannt jetzt, gestern Eröffnung, sieht aber so ganz gut aus. So die ersten Gäste sind eingetroffen, aber ich glaube, der Großteil der Gäste wird so Anfang Juli kommen und schon eine spannende Zeit.
Das kann ich mir gut vorstellen. Falkensteiner kennt man natürlich, ne? als Hotelkette, die mächtig gewachsen ist in der letzten Zeit. Ich habe mir mal überlegt, in meinem alten Personalausweis, ich komme ja aus dem Osten in der DDR, da stand immer der Beruf mit im Personalausweis. Was würde denn in deinem Personalausweis stehen als Beruf?
Das steht immer noch. Da steht Koch.
Da steht Koch drin?
Ja. Ich habe vielleicht ganz kurz, vielleicht so, ein bisschen was zur Geschichte. Unsere Familie gibt es ja, oder die Firma Falkensteiner gibt es ja schon seit 60 Jahren, knapp über 60, 62 Jahren. Die Eltern haben das eine kleine Pension gemacht, also eröffnet 1957 in Südtirol, in Ehrenburg bei Bruneck und haben dann mit viel, viel Arbeit ein Hotel im Schalterhaus. Ein Hotel gemacht mit 47 Zimmern, war damals in den 67 Jahren das einzige Hotel mit Hallenbad etc. etc. Dann ging das gut und 78 ist der Vater leider mit 50 Jahren schwer krank gestorben und ich habe dann das übernommen und war 19. Und da hatte ich gerade noch Koch gelernt und seitdem her steht bei mir immer noch in meinem Ausweis Koch. Ansonsten, wenn du mich so fragst, was wäre ich? Ich glaube, so Unternehmer wird vielleicht der richtige Wort sein.
Kann ich mir vorstellen, denn Falkensteiner ist ja weit mehr als ein Hotel in Südtirol mittlerweile. Ihr seid, was die Zimmerzahl insgesamt angeht, aber schon in der Oberliga der Hotels weltweit unterwegs.
Ja, weltweit ist leicht übertrieben, Roman, sondern wir würden schon sagen, regional so. Nein, ich glaube, vielleicht kurz zu uns. Wir haben eine Schiene, das sind die Hotels, die Falkensteiner Hotels, die sind alle im 4- und 5-Sterne-Bereich. Und zwar haben wir diese in Österreich, Italien, Kroatien, das sind so die drei Hauptländer. Dann haben wir zwei in Tschechien, Slowakei, in Serbien, jetzt auch noch Montenegro, also in 7 Ländern. Und wir haben die aufgeteilt in Family Hotels, also wo wir ganz stark Familie haben, aber nicht nur auf dem Papier, sondern leben das auch mit Zimmern, in Zimmern für die Kinder. Großartige Kinder-Kinderanimation mit dem Falki. Dann haben wir auf der anderen Seite Adult Only, wo wir uns ganz, ganz klar konzentrieren, nur auf Bällchen, wo wir keine Kinder haben, aber dass wir einfach davon überzeugt sind, dass das in Zukunft ganz klar eine Linie sind wird, eine Identität, die in Haus eine Seele zu geben und gleichzeitig auch eine Spezialisierung. Weiter sind wir in der Touristik tätig. Wir haben ja vor 35 Jahren die Falktus gegründet, die sich zum Incomer entwickelt hat mit verschiedenen Incoming-Strukturen in Europa. Und dann haben wir in den letzten Jahren dann Falk Travel gegründet und die letzte kleine Baby ist das Falkenstein AD Travel League. und wo wir auch in Zukunft, glaube ich, einiges machen können. Dann haben wir das ganze Thema Consulting auch. Also wir haben eine hundertprozentige Tochter in der FMTG, die heißt Michaela Partner, die macht Projektmanagement, also die hilft oder ist die rechte Hand von Investoren oder von Hoteliers. Wir haben so in den letzten schätzungsweise 10 Jahren 300 Hotels gebaut als rechte Hand des Unternehmens. Und zuletzt als kleines, jüngstes Baby ist die Falkensteiner Ventures. Die macht nichts anderes wie beteiligt sich in Startups. Das mache ich zusammen mit Bea Blaser, davor bei Thomas Kuckmann. Und wir machen da so Company Builder, aber auch Business Angel, beteiligen zwischen 200 und 500.000 in der Anfangsphase und begleiten dann die Gründer, unterstützen sie mit Know-how und einfach Erfahrung. Und haben wir da auch, und das investieren wir nur in der Hospitality, in Travel etc. Und das sind so die vier Linien, also Hotels, Touristik, Consulting und Startup. Das sind so meine Baustellen, die ich zu betreuen habe.
Das sind aber schöne Spielplätze, die du da aufgebaut hast. Was mich natürlich interessiert, also über die Travel League und auch über die Ventures, da würde ich gerne nachher noch ein bisschen länger sprechen, weil das interessiert mich auch sehr. Ich hatte ja hier im Travelholics Podcast auch schon einige Startups, die damit am Start waren. Auch das Thema touristisches Produkt ist natürlich interessant, weil der Podcast ja viel von Reisebüro-Mitarbeitern und Kollegen gehört wird. Da interessiert mich das natürlich sehr. Aber lass uns noch mal kurz zur Hotellerie zurückgehen. Wenn du sagst, 1957 haben deine Eltern eine kleine Pension eröffnet.
Ja.
Und das war, glaube ich, das habe ich gelesen, auch eine Besonderheit, die die gemacht haben. Die haben es nicht an der Straße gebaut, sondern am See.
Genau.
Weil sie halt gesagt haben, okay, es muss auch Leisure-Touristik geben und nicht nur Business.
Ja, richtig. Ja, meine Mama und mein Papa waren halbwaisen Kinder. Die hatten dann echt nichts, keine einfache Kindheit, haben sich dann gefunden, getroffen und haben dann gemeinsam diese Vision gehabt, dieses kleine Pension zu bauen, und dann haben sie es alle als verrückt erklärt, in 57, wie kann man nicht auf der Straße bauen, weil das Geschäft in Südtirol überall war, natürlich Tourismus an der Straße mit Einkehr, und sie haben da einen kleinen See ausgesucht und haben gesagt, da stellen wir einfach unsere kleine Pension hin. War wirklich, muss man echt sagen, schon damals visionär, und wurden dann eigentlich ausgelacht. Und wenn man jetzt vergleicht, dieser Erburger Hof, unser Stammhaus, ist an einem kleinen See. Und das war damals schon, wie gesagt, visionär. Und danach auch wieder das erste Haus mit Halbbad, damals dann Dusche, WC. Und ich glaube, diese Gene ist dann bei uns dann eben drin geblieben, ohne dass ich jetzt falsch verstanden wäre, immer so ein bisschen nachdenken, wo wird sich das hinentwickeln, wo wird der Gast morgen seine neue Unterkunft suchen, wie sieht die aus, und so haben wir uns dann die letzten 40 Jahre, seit ich das mache, gemeinsam mit meinem Partner Michael und meinem Bruder André Falkensteiner, haben wir uns immer auch Architektur auf die Fahne geschrieben, einfach zu sagen, das Hotel darf nicht nur XY alle gleich aussehen, sondern jedes Haus braucht seine eigene Architektur, seine eigene Seele. Und so haben wir gerade das Thema dann auch, glaube ich, ganz gut weitergebracht. Wobei, wir möchten keine große globale Kette sein, sondern wir möchten eine regionale Kette bleiben. Aber in der Regionalität möchten wir einfach als Marke dann auch eine Rolle spielen. Und in Österreich haben wir es eh ganz gut geschafft. 80% der Österreicher kennen gestützt Falkensteiner Hotels. Deutschland sind wir noch weit weg, aber da versuchen wir jetzt auch dran zu arbeiten, indem wir jetzt Fernsehwerbung machen etc. Ich glaube, die nächsten Schritte ist, noch mehr Marke zu werden.
Ich kann mir auch vorstellen, das ist jetzt keine große Raketenwissenschaft, das rauszukriegen, dass es in der jetzigen Zeit natürlich auch nochmal einen ganz schönen Schub geben könnte, gerade auch erdgebundene Reisen, offene Länder nach der Pandemiekrise und so weiter. Das könnte natürlich auch nochmal einen neuen Schwung geben. Ich sehe aber auch so schon genug USPs, die da einzigartig sind. Mir ist, man muss vorweg sagen, wir haben uns noch nie getroffen. Wir lernen uns gerade kennen. Ja. Ne? Also das ist schon eine ganz spannende Begegnung auch, finde ich. Ich habe aber einen kleinen Artikel gelesen. Neben dieser Idee, an einem See zu eröffnen, gab es dann noch eine andere Geschichte, die mich sehr fasziniert. Und zwar hatte das erste Haus weniger Zimmer als der Speisesaal Plätze hatte. Und ihr habt da was, oder die Eltern haben da was ganz Cooles entwickelt. Kannst du was dazu erzählen?
Ja, das würde heutzutage Neudeutsch Cluster heißen.
Darauf will ich hinaus, genau, diese Cluster-Geschichte.
Wenn man überlegt, das ist 60 Jahre her, die haben einfach nur 7 Zimmer gehabt, einen riesen Speisesaal und voller Leidenschaft, den Gästen was Gutes zu tun, und haben dann im ganzen Dorf einfach Zimmer zusammengesucht, 2 Zimmer da, 3 Zimmer da. Das war ja damals in den 60er Jahren so ein bisschen der Anfang des Tourismus in Südtirol, wo man dann einfach so Ferienwohnungen schon so kleine hatten, Zimmervermieter, gar teilweise sogar Bauernhöfe noch, wo das Wasserdruck noch immer im Hof war. Also, und da haben wir einfach dann die Gäste untergebracht, und die haben sich dann zu Mittag und Abends zum Abendessen oder Mittag und Abendessen getroffen. Dann wurde das immer mehr, dass unter zweimal gegessen worden sind, weil man dann nicht Platz schon wieder unten zu klein war. Und so war das halt eigentlich, und das wiederholt sich im Grunde ja wieder, nicht? Wenn wir jetzt wieder vom Cluster reden, war das ja nichts anderes wie ein Hoteldorf.
Ja, genau. Na, letztendlich zieht man das zusammen. Das passiert eigentlich wieder. Es ist jetzt nicht Airbnb, aber es geht schon in die Richtung, dass man eine Sozialisierung des Reiseerlebnisses irgendwie stattfinden lässt, indem man die Leute an einen Ort holt. Das finde ich extrem spannend. Ja. Was würdest du denn als den größten Schub in den letzten Jahren, den größten Entwicklungsschub bezeichnen in eurem Unternehmen?
Ja, es gab bei uns so immer so unterschiedliche Phasen. Also es gab sicherlich 57 mit der Eröffnung, aber dann 67 das Haus so mit Halbbad. Dann 78, 79 war das für uns auch eine spannende Zeit, weil man muss sich vorstellen, mit 19, mein Bruder 17, wir haben einfach einen Mut gehabt, ein zweites Hotel zu bauen, und ich sage immer, Mut und Unvernunft ist manchmal sehr nahe, aber da war halt mehr Mut da, und wir haben da einfach damals, heutzutage alles nicht vorstellbar, mal 10 Millionen Euro als Kredit aufgenommen und dann gesagt, wir bauen da ein Hotel, so 20 Kilometer vom anderen weg, und auf einmal in die 80er, 82er Jahre, könnt ihr euch gar nicht mehr erinnern, waren die Zinsen in Italien auf 25%. Und dann hatten wir natürlich wie willst du das zurückzahlen? Aber genau da war die Phase, wo dann die Lira jedes Jahr um 30% abgewertet wurde. Und wir haben gesagt, okay, wenn das so ist, dann konzentrieren wir uns nur auf den deutschen Gast und haben D-Mark bekommen. Das heißt, D-Mark, dann haben wir das schon mal gut hingekriegt. Und da ist auch entstanden, dass wir gesagt haben, Mensch, wenn wir da D-Mark kriegen und Lire bezahlen, dann könnten wir doch eine Incoming-Agentur gründen. Und wir haben dann Factus gegründet, das ist die größte Incoming-Agentur immer noch, glaube ich, in Südtirol und eine der großen in Italien, wo wir dann aus Deutschland Busunternehmer akquiriert haben, die wir dann über uns organisiert haben und dann die Hotels in Lire bezahlt haben. Das ist eines der Schritte gewesen. Dann 90 habe ich dann den Ottmar Michela kennengelernt, mit dem ich dann zusammen Michela und Partner gegründet habe, also diese Consulting, wo wir einfach andere Hotels geholfen haben, unterstützt mit Baumanagement etc. Und aus dieser ist dann das Development Falkenstein entstanden, wo wir gesagt haben, wenn wir jetzt gelernt haben, dass wir eigene für andere Hotels bauen können, dann können wir das so für uns eigene auch bauen. Und dann haben wir so 96, 97 die ersten Hotels in Österreich gebaut und 98, 99 sind wir nach Kroatien gegangen. In Kroatien war das gerade nach dem Balkankrieg, was das alles ja noch ganz am Anfang. Und dann haben wir da relativ schnell Top-Häuser bekommen, die wir dann umgebaut haben und gleich da erkannt haben, nur Qualität, 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 und sind da recht schnell dann von unseren 3 Sternen relativ schnell auf 4 Sterne jetzt und teilweise mittlerweile auch 5 Sterne. Was war dann? Dann wurde es dann mehr, und dann hat man einfach gesehen, dass es einfach für uns wichtig war, 360 Grad anzubieten. Wie ich vorher sagte, Hotels, dann mit Touristik, dann mit Development, dann Consulting. Und wie gesagt, haben wir eben erkannt vor 5, 6 Jahren, hey, das geht mit der Digitalisierung hier ab. Hier müssen wir uns mit auf dieses Thema konzentrieren. Und ich finde das auch für mich persönlich, ich bin jetzt 62 Jahre alt, war es eine spannende Zeit, einfach, oder es ist immer noch sehr, sehr spannend, mit diesen jungen Leuten zu sprechen, zu reden, unterschiedlich die Meinung auszutauschen und dann zu sehen und zu lernen. Ich lerne jeden Tag in diesen Gesprächen mit diesen jungen Leuten, und das glaube ich auch ganz, ganz fest dran, dass diese Corona-Zeit auch nochmal die Digitalisierung nochmal um ein Vielfaches verschärft.
Da nehme ich das Bild nochmal auf mit Mut und Unvernunft. Das ist ja auch ein Stück weit Wahnsinn und Genie, was ihr da gezaubert habt. Und da letztendlich aus der Lira-Abwertung ein Währungsgeschäft auch zu machen, gleichzeitig die größte Incoming-Agentur von Südtirol aufzubauen, mir war nie klar. Also Falk Travel kannte ich, oder Falk Tours kannte ich natürlich, aber dass das mit Falkensteiner zusammenhängt, das war mir tatsächlich gar nicht so richtig klar. Den Katschberg habt ihr auch gekauft, ne? Ich bin gestern gerade aus Kärnten zurückgefahren. Ich habe einen Familienausflug gemacht und bin am Katschberg vorbeigefahren. Das war auch so eine Geschichte, dass Robinson da rausgegangen ist und ihr habt es übernommen. Wie würdest du denn sagen, ab welcher Stelle ist es dann irgendwo, geht es dann plötzlich in so einen Motor über, dass du sagst, jetzt geht es immer weiter, jetzt geht es immer weiter. Also da muss es ja irgendwo mal eine Schwelle gegeben haben, oder nicht?
Ja, ich glaube, das merkt man gar nicht so. Wahrscheinlich, wenn man es von außen begleitet, dann würde man es merken. In der Organisation selber war es für uns jedes Mal eine Herausforderung, weil es ist, was ich gelernt habe, es ist natürlich ein Unterschied, ob du 2 Hotels führst oder ob du 5 führst. Und dann wird es nochmal eine andere Dimension, wenn du 20 führst. Ich glaube, wenn du 100 hättest, wird es wieder anders. Und deswegen waren diese Steps alle. Was haben wir gemacht? Wir haben verstanden, dass wir nicht jedes Hotel selber führen können, sondern dass wir die gute Leute brauchen, eine gute Struktur. Und ich persönlich bin felsenfest überzeugt, und vielleicht klingt das ein bisschen komisch jetzt, wenn ich das sage, jede Familie, jedes Unternehmen, jeder Verein braucht eine Unternehmenskultur, eine Kultur. Und diese Kultur kann nur auf Werten aufgebaut sein. Das heißt, wir haben von Anfang an, wie wir angefangen haben, größer zu werden, gesagt, lasst uns die Unternehmenskultur immer diese sein, die wir festlegen. Und da gehört einfach dazu so ein bisschen Mut, erfolgshungrig, aber fast noch mehr das ganze Thema Bodenständigkeit, Dankbarkeit. Das versuchen wir dann auch unseren Mitarbeitern dann vorzuleben. Und bei jedem, wo wir uns treffen, einfach diese Wurzel und diese Tradition, gleichzeitig Innovation, aber auch immer wieder back to the roots, den Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben, dass wir einfach dann sagen, wir haben ja knapp 2500 Mitarbeiter, gesamt wahrscheinlich sind es 3000, weil wir nur 2,5 im Hotel sind, wenn wir jetzt alle zusammenzählen, dann einfach das zu sagen, okay, wir sind eine Familie. Und dieses Thema Familie natürlich ist eine Herausforderung bei so vielen Menschen, das zu machen. Ganz interessant, was hat uns das auch das gezeigt, die letzten 3, 4 Monate, auch das ist interessant, ja, glaube ich, ein Learning, dass durch die neuen Medien es da sogar möglich ist, dieses noch besser zu machen, weil man dann natürlich die Mitarbeiter noch mehr erreichen kann und sie mit auf diesen Weg von uns gehen. Ich selber gehe auch jede Saison zu jedem Hotel auch nochmal das Onboarding zu machen, alle neuen Mitarbeitern selber zu begrüßen, selber denen einfach zu sagen, wie sehe ich persönlich auch die Zukunft und was stelle ich mir vor um Dienstleistung, was stelle ich mir vor an was erwartet der Gast. Und ich glaube auch, das hat nichts mit Größe zu tun, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man auch den Gast gegenüber die Dankbarkeit zeigt, dass er überhaupt seine wichtigste Zeit seines Jahres mit uns verbringt. Und alles dies dann miteinander, natürlich gibt es eine HR-Abteilung im Unternehmen, aber das immer wieder aufbauend auf das, den Mitarbeitern diese Vision und diese Mission.
Ihr habt, glaube ich, auch spezielle Programme, die Mitarbeiter zu unterstützen, zu fördern, ans Unternehmen zu binden, sie langfristig zu entwickeln, von Aufenthalten in den eigenen Häusern und so weiter bis zu Entwicklungsmöglichkeiten. Habt ihr nicht auch eine Akademie gegründet oder so?
Ja, Mensch, du hast gut recherchiert. Wow.
Ich finde das so spannend. Ich meine,
genau das ist es. Wir haben eine eigene Uni gemacht, oder das haben sie noch. Das heißt, unsere Uni, die arbeiten wir mit der Uni, offiziellen Uni Bozen zusammen und dann mit Cornell, wo wir einfach unsere Leute in die berufsbegleitende Uni gehen, die dann als das Management nochmal vertieft nahegebracht werden. Sehr, sehr stark im HR-Bereich, sehr stark in den Zahlen natürlich, sehr, sehr, sehr Zahlen im Marketing, sehr stark im Marketing. Dann haben wir noch eine Akademie für die Lehrlinge und dann auch das, und dann haben wir noch eine Akademie für die Mitarbeiter, sprich Koch, Kellner, alle Rezeptionisten, die dann einfach einmal über die normale Akademie auch berufsbegleitend gelehrt werden. Aber was jetzt ganz stark gekommen ist in den letzten Monaten, 12 Monaten ganz speziell, ist das ganze E-Learning auch. Also über Web, wo wir einfach unseren Mitarbeitern dann einfach Sachen dann zeigen und wie wir uns das vorstellen.
Was ich daraus lerne, ist ja schon, dass ihr eigentlich, also ich nehme mal dieses Beispiel nochmal mit der Lira-Abwertung und der Umstellung des Geschäftsmodells oder der Fokussierung auf Deutschland und Österreich, also auf die D-Mark damals, dass ihr die Krise nutzt. Dass ihr sagt, okay, da gibt es gerade Schwierigkeiten in einem bestimmten Bereich, die einige haben. Diese Krise in Klammern oder in Anführungsstrichen, die nutzen wir aus, um uns weiterzuentwickeln. Wie geht ihr denn aktuell mit dieser Pandemiekrise um, die wir natürlich weltweit haben und die sicher auch nicht spurlos an euch vorübergegangen ist? Aber wie reagiert ihr und was wäre denn auch deine Botschaft in den Markt? Das wäre ja auch wichtig.
Also meine Botschaft in den Markt ist die, dass nicht der Stärkste und nicht der Größte gewinnt, sondern der Flexibelste gewinnt. Und ich glaube, das war auch meine Botschaft nach 2 Tagen, weil das hat uns wirklich getroffen wie ein Tsunami, alle. Und wir haben innerhalb von 24 Stunden die Hotels zugemacht. Und da habe ich sofort allen unseren Mitarbeitern gesagt, schau, jetzt braucht es Flexibilität. Wir müssen jetzt auf Sicht fahren, aber dann ganz schnell Sachen ändern oder reagieren. Wir haben natürlich, es ist Glück und Pech, beides zusammen gehabt, dass wir in den letzten 40 Jahren auch schon Krisen hatten. So ist es nicht, das wäre gelogen. Und da waren wir vielleicht so ein bisschen schon Krisen geprobt. Wir haben dann relativ schnell gesagt, was ist das nächstwichtigste? Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation. Das heißt, zu den Gästen und zu den Mitarbeitern. Wir haben relativ schnell die Mitarbeiter dann fast teilweise 2-täglich informiert. Wie steht es mit uns? Wie gehen wir um mit dem Thema? Was machen wir, dass die dann immer wussten, wo wir haben das auch, das vielleicht für alle, wir haben keinen entlassen, Also wir haben keinen entlassen, weil wir jetzt sagt dann, das stehen wir gemeinsam durch. Natürlich durch die Instrumente, Kurzarbeit etc. Lohnas gleich in Italien, wobei das natürlich Deutschland einfach und Österreich in einer anderen Liga sind wie anderen europäischen Ländern. Diese Unterstützung haben wir in anderen Ländern nicht gehabt. Aber wir haben uns dann gesagt, okay, wie sieht es, was sind die Szenarien? Wir haben dann relativ schnell 3 Szenarien ausgerechnet. Wir kriegen den Sommer gar nicht mehr auf. Wir machen erst Weihnachten eventuell auf wieder. Wir machen im Juli auf und machen dann kurzfristig im Juni auf. Vorher war uns klar, dass das nicht geht. Und so haben wir dann jetzt geschafft, auch schon die ersten Hotels Ende Mai in Österreich aufzumachen. Das Schlosshotel Velden war der erste. Da haben wir dann natürlich ein Team aufgestellt, das ausschließlich über Hygiene ist, das sich konzentriert hat, haben dann diese Häuser dann so aufgestellt, dass auch die anderen Hotels davon schnell lernen konnten. Und so, glaube ich, sind wir hier auf einem guten Weg. Was die Belegung ausschaut, vielleicht auch das ganz kurz. Also Österreich scheint, wenn jetzt kein zweiter Lockdown kommt und eine zweite Welle, die groß ist, dann wird es wieder neu zu überlegen sein. Aber momentan glauben wir, dass wir im August so an die 80% kommen. Im Juli so schätzungsweise so an die 70 und September vielleicht dann wieder so 80, so werden. Es wird nicht ein gleiches Jahr wie vorher, das wäre gelogen. Und dann gibt es natürlich dann schon unterschiedliche Länder, wo Italien tut sich da schon viel, viel schwerer momentan. Aber auch da fängt es jetzt schon an, Südtirol anzuziehen. Es fängt an, Gardasee jetzt ganz, ganz gut anzuziehen. Es fängt dann schon, Jesolo hat sich das auch ganz gut die letzte Woche entwickelt. Und so schauen wir halt auf Sichtfahren Woche zu Woche, wie wir damit umgehen.
Dieses Thema mit der Flexibilität heißt natürlich auch, immer wieder neue Ideen reinbringen. Du hast schon gesagt, ihr seid sehr innovativ, ihr seid auch unterwegs, was die Unterstützung von Startups angeht. Darüber möchte ich gleich kurz noch mit dir sprechen. Wie digital sind denn eigentlich die Falkensteiner Häuser heute schon?
Ja, wir haben natürlich ein, zwei paar Startups, die haben wir bei uns, nutzen wir für Falkensteiner Hotels. Das ist zum Beispiel das ganze Revenue Management, Trayboard, Smart Host in den Suitebed in den Hotels. Dann bauen wir gerade eine Warenwirtschaftsthematik auf. Wir bauen gerade ein neues Controlling-Tool auf. Einfach, aber ganz, ganz wichtig, Roman, was ich loswerden möchte, diese Digitalisierung darf alles nur im Backoff-Haus sein. Nicht zu den Gast hin muss weiterhin der Mensch das Wichtigste ist. Wir möchten keine Roboter hinstellen an der Rezeption.
Das finde ich sehr sympathisch.
Sehr, sehr, sehr stark getrieben. Nur nach hinten Organisation, ja, aber nach vorne müssen wir als Hotelier, müssen wir Gastgeber bleiben. Also das ist das Schlimmste, was viele meinen, Digitalisierung oder so, was man jetzt so hört, Check-in, Check-out und so weiter, das gehört alles noch gerade an der Rezeption und der Gastgeber, also unser Direktor, muss bei den Gästen sein, nicht nur.
Finde ich sehr sympathisch, das heißt, es bleibt bei den Menschen und bei den Menschen im Fokus und vorn dran und es ist erstmal ein Lächeln und dann ein Piep, bevor irgendwo was passiert. Ein digitales Zimmerschluss mag ja noch okay sein. Aber gehen wir mal kurz zu Falkensteiner Ventures, zur Beteiligungsunternehmung, die ihr habt. Wenn ich jetzt als Startup zu euch komme und sage, ich habe da eine Idee, was wäre denn das, was euch überzeugen würde oder begeistern würde? Was wären so die Ratschläge an junge Unternehmer oder auch ältere, ganz egal, an junge Unternehmen vielleicht, die mit einer Idee kommen und sagen, hey, die Welt verändert sich gerade sehr, ich stelle auch flexibel mein Geschäftsmodell um, habe da neue Ideen, ich brauche einen Partner, Falkensteiner Ventures wäre vielleicht ein Partner. Was wäre so wichtig so für die erste Seed-Runde?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal, wir haben so ungefähr 550 in den letzten 12 Jahren, 550 Startups angeschaut. Auch das, ja, wir haben viel Anfragen gehabt, auch das, und wir haben uns auf die Brust geschrieben, wir rufen jedes Startup an, wenn wir absagen. Weil ich glaube, die Jungen oder wie auch immer älter, wie du sagtest, haben das Recht, einfach unsere Meinung zu hören und nicht nur eine Mail, das war nichts für uns, sondern wieso wir abgesagt haben. Das heißt, ich dachte einfach nicht, da, wir hatten da aber schon was, gibt es verschiedene Gründe. Das Zweite ist, ich glaube, wie jeder in dem Thema ist, für uns ist natürlich der Gründer das mit das Entscheidende. Die zwei jungen Leute oder zwei älteren Leute, oder wenn auch das vielleicht, wir möchten nie einen alleine geben, sondern immer in Duos, weil wir glauben, dass unterschiedliche Stärken meistens da sind, die dann sich ausprägen können. Und wir schauen uns die Leute dann an, wir gehen mit denen dann auch, sage ich mal, wandern, um zu verstehen, länger, wie ticken sie. Weil im Leben ist dann nicht entscheidend hinzufallen, sondern aufzustehen. Weil ich glaube, bei einem Startup fällt man das öfters hin und bei allen Geschichten. Und ich glaube, dass diese Mentalität zu haben, zu sagen, okay, Freunde, ich schüttel mich und dann stehe ich wieder auf und marschiere los. Das muss spürbar sein. Dann muss es zu uns passen. Das heißt, wir investieren in das Hospitality, in Travel und in Altenpflege, aber nicht in die Finance Tech oder irgendwo anderen. Da haben wir keine Ahnung, weil wir möchten auch nicht nur Geld geben, sondern möchten auch, wir mischen uns nicht in das Geschäft ein, das nicht, aber wir möchten einfach Sachen verstehen. Und dann haben wir natürlich, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk, wo wir relativ schnell den Gründern dann Wege bauen können, die einfach schneller ist, wie wenn er direkt dann anfangen muss, diesen Kontakt zu bekommen. Und auf deine Frage, was muss er kommen? Ja, die Idee muss zu uns passen, die Idee muss skalierbar sein. Also die Idee muss lieber nice to have, nicht nice to have, sondern must to have. Das ist ganz wichtig, weil ich glaube, gerade in den Zeiten des Kostensparens wird sich das must to have weit gegen nice to have durchsetzen. Und drittens muss es dann auch hineinpassen, nicht, dass wir zwei oder drei gleiche haben, sondern unterschiedliche. Was wir tun, wenn wir Ideen bekommen und wir sagen dann ab, nicht, dass wir dann das Gleiche noch selber machen. Das haben wir bewiesen, das tun wir nicht, weil das wäre nicht fair gegenüber den Gründern und die Szene ist viel zu klein, dass du relativ gleich dann nicht in so ein gutes Licht kommst.
Guckst du eigentlich so die Höhle der Löwen?
Ja, ich bin selber da. Ich bin selber in Österreich bei einem anderen Format dabei. Das heißt nicht, das nennt sich, also es gibt ein Format in Österreich, heißt 2 Millionen in 2 Minuten. Da mache ich nicht mit, aber wir haben jetzt ein neues Format gemacht mit 2 Minuten, 2 Mentoren. Und ich bin einer der Mentoren, weil ich glaube, dass es gar ganz viel Sinn macht, auch diesen jungen Leuten einfach Erfahrungen mitzugeben. Und deswegen kenne ich so die Szene so ein bisschen, wie das ist. Und also Mentoren hat mir besser zugesagt, weil ich da natürlich das sind nochmal jüngere Leute, die das dann erst zum nächsten Invest kommen. Und da sehen wir gerade, können wir auch denen echt einiges mitgeben.
Du siehst aber keine Altersbegrenzung für coole Ideen, oder?
Ja. Also das,
weil du hast ja selber noch genug coole Ideen. Das würde sich ja kannibalisieren, würde ja gar nicht gehen, das stimmt.
Das wäre völlig falsch, einfach zu sagen, dann ist 20 und dann ist 30 und dann ist 60. Das glaube ich, gibt es für jeden. Also altersbedingt sehe ich das überhaupt nicht.
Ja, du bist ja jetzt selber eigentlich auch nochmal in die Startup-Szene eingestiegen. Hast dich beteiligt oder mitgegründet einen neuen Reiseveranstalter, der auch in Deutschland startet jetzt, Travel League.
Ja.
Das ist also wahrscheinlich mehr als eine Finanzierung von euch, ne? Das ist ja tatsächlich auch mehr als nur ein Vehikel, um die eigenen Betten zu füllen. Vielleicht magst du dazu auch noch 2, 3 Sätze sagen. Es geht ja jetzt gar nicht so um die Werbegeschichte, aber mir geht schon, mich interessiert ja, wie hängen diese Sachen alle zusammen? Wie kommt man drauf zu sagen, okay, jetzt in dieser Zeit gründe ich mal einen Reiseveranstalter. Ich meine, aktuell ist absehbar, dass wahrscheinlich mehr zumachen als eröffnen, oder?
Ja, ich glaube, vor 6 Monaten, wo die Idee entstanden ist, dann haben wir wahrscheinlich die meisten oder fast alle Leute gesagt, die haben ja Schuss, die sind ja total deppert, sowas zu tun. Jetzt vielleicht sieht es anders aus, das will ich dann dazu sagen danach. Was war die Idee? Die Idee war, dass Thomas Cook in diese Schwierigkeiten gekommen ist und ich hatte ja Beat Blaser, der bei uns der ja lange für Thomas Cook Dulcie in der Schweiz also erdgebunden gemacht hat. Und der hat ein ganz, ganz tolles Team aufgebaut. Er konnte nicht mehr in dem Konzerngeschäft und kam zu mir und sagt, ich möchte mich, oder wir waren im Gespräch, wir verhindern das schon vor 3 Jahren. Und dann habe ich gesagt, lass uns Top Ventures zusammen machen. Und wie das dann im Oktober da war, weil er sagt immer, Erich, du kannst zu mir mit allen kommen, aber bitte lass mich mit deinen neuen Reiseveranstaltern in Ruhe, ich habe das 15 Jahre gemacht. Und ich habe da angerufen und gesagt, du, überleg mal. Und dann hat er gesagt, ah, okay, nächsten Tag ruft er an und sagt, ja, eigentlich ist das gar nicht so blöd, weil die Top-Leute, die saßen ja immer noch in der Schweiz. Da ist ja eine tolle Mannschaft gewesen, die ja sehr, sehr erfolgreich waren. Und dann habe ich gesagt, okay, eigentlich ist das doch eine tolle Mannschaft da zu haben. Das ist ja so ein Glück, 6, 7, 8 Top-Leute da zu finden in einem Schlag. Das tust du ja nicht normal. Und dann haben wir gesagt, okay, auf der anderen Seite, wo wird das hingehen? Ich glaube, dass das ganze Reisegeschäft doch noch mehr in das, oder wahrscheinlich, das ist meine Einschätzung, natürlich wird es Flugtourismus hundertprozentig noch weiterhin geben, aber es glaube ich, es wird das erdgebundene Reisen noch gewinnen. Es wird da war mehr das Klimathema im Vordergrund, da wusste noch kein Mensch, dass es ein Virus kommt, der uns alle lahmlegt. Dann haben wir gesagt, okay, wenn das jetzt das Greta-Klimathema noch mehr wird, dann wird das mehr wieder zu den erdgebundenen Reisen führen. Gleichzeitig haben wir dann noch das Glück und gehabt, dass wir schnellst die DNCs, die da alle angedockt waren, das heißt Italien, Österreich, die hatten ja schon alle ihre knapp 2000 Hotels angebunden, die haben wir gesagt, Mensch, setzen wir uns doch an den Tisch zusammen, alle DMCs, die Leute in dem, ich habe das eigentlich mehr oder weniger die Leute nur zum Tisch bekommen und sagen, das ist doch eine Chance für alle Beteiligten, ihr habt da die Menschen, die das machen können, ihr DMCs und einer der DMCs ist Falklos gewesen, wir können doch das gemeinsam besser machen und machen wir daraus, also. Und dann natürlich durch den, dass ich gesagt habe, ich organisiere diesen Tisch, war ich natürlich mit dabei. Und dann haben wir diese Geschichte gemacht und jetzt sind wir natürlich nach Corona, glaube ich, gerade in den nächsten Monaten, glaube ich, können wir echt eine Chance haben, mit knapp 2000 Hotels in den Markt zu gehen, die ja die sind richtig mit Kontingente hinterlegt und ich glaube, das kann eine spannende Geschichte werden. Wo ich aber nicht operativ dabei bin, muss ich sagen.
Okay. Aber ich habe gelesen, glaube ich, ihr werdet Ende dieser Woche starten, auch in die Reservierungssysteme eingespeist zu werden. Das heißt, es wird dann auch alles buchbar sein und live gehen. Ich habe mir vorgenommen, ein neues Travelholics-Format zu machen. Das wird sich Travelholics Close-Up nennen. Da werde ich mich vielleicht auch nochmal intensiver mit den Kollegen, also mit diesem tollen Team, von dem du sprichst, bei Travel League beschäftigen und unterhalten, damit wir den ein bisschen besser kennenlernen, auch das Produkt kennenlernen, finde ich sehr spannend. Ich nehme nochmal dein Bild auf von Mut und Unvernunft. Ich glaube, Travel League ist dann vielleicht eher schon Mut und Weitblick und natürlich auch die richtige Situation im richtigen Moment. Ich finde das also eine großartige Geschichte. Die verabredete Zeit ist leider schon rum. Ich würde mich total freuen, Erich, wenn wir also wenn ich deinen im Personalausweis eingetragenen Beruf irgendwann nochmal treffe und wir uns vielleicht beim nächsten Mal irgendwo in einer Küche treffen und gemeinsam kochen und uns nochmal unterhalten und uns vielleicht auch über den Fortgang und die neuen Visionen und Ideen, die du hast, unterhalten können. Auf jeden Fall hat mir das schon sehr viel Spaß gemacht und ich danke dir ganz herzlich und sende Grüße nach Sardinien.
Du, ich fand das Gespräch auch top. Wirklich, wir kannten uns nicht. Kann ich uns ganz sicher bestätigen, wir noch nie was gehört, aber auch für mich war es ein total angenehmes Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du mich zu deinem Podcast eingeladen hast. Das weiß ich, dass das nicht selbstverständlich ist. Habe mich gefreut, dabei zu sein. Ich wünsche euch auch eine gute Zeit und ich glaube, in diesen Zeiten das Wichtigste, bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Vielen Dank.
Danke dir, Erich. Danke. Ciao.
Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.